Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Willkommen, einen schönen guten Abend. Vor 10 Jahren haben die britischen Bürgerinnen und Bürger mit knapper Mehrheit entschieden, die EU zu verlassen. Zeit für uns, zurückzublicken und eine Bilanz zu ziehen. Gleich werden wir das tun mit dem britischen Schriftsteller James Hawes. In Tschechien wird gegen die Abschaffung von Rundfunkgebühren protestiert. In Leipzig hat der Dirigent Sir John Eliot Gardiner aufrichtig verwirrt für einen Eklat gesorgt und dafür eine Strafanzeige kassiert. Und in Los Angeles wurde ein Museum eröffnet, das ausschließlich KI-erzeugte Kunst zeigt. Den Besuchern versprochen wird eine omnisensorische Erkundung. Morgen jährt sich das Brexit-Referendum in Großbritannien zum 10. Mal. Am 23. Juli 2016 hatten knapp 52% der Briten für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt. Vollzogen wurde der Austritt dann Ende Januar 2020 und rund ein Jahr später verließ Großbritannien nach einer Übergangsphase auch die Zollunion und den EU-Binnenmarkt. Die Befürworter des Brexit hatten damals unter anderem argumentiert, der EU-Austritt sei nötig, um in Großbritannien über Migration und Außenhandel ohne Einmischung aus Brüssel entscheiden zu können. Doch das britische Handelsdefizit stieg nach dem Brexit und auch die Zahl der Migranten aus Nicht-EU-Ländern nahm deutlich zu. Das sind die Fakten und die wirken nach. Nicht nur in der Wirtschaft, in der gesamten britischen Gesellschaft. Und darüber möchte ich nun mit dem Schriftsteller James Hawes sprechen. Er hat schon vor 10 Jahren hier im Deutschlandradio vor den Folgen des Brexit gewarnt. Seine Bücher, die kürzeste Geschichte Englands und die kürzeste Geschichte Deutschlands, sind Bestseller. Und ich freue mich, ihn am Telefon begrüßen zu können. Einen schönen guten Abend, Herr Hawes.
Schönen guten Abend.
Heute ist der britische Premierminister Starmer zurückgetreten und morgen jährt sich das Brexit-Referendum zum 10. Mal. Starmer, er steht ja für eine schwierige politische Gegenwart in Großbritannien. War der Brexit so etwas wie ein Auslöser einer Krise, die bis heute nachwirkt?
Das kann man wohl sagen. Stellen Sie sich mal vor, in den 37 Jahren vor dieser fatalen Brexit-Volksabstimmung hatten wir in England in diesen 37 Jahren 5 Premierminister. In den letzten 10 Jahren werden wir jetzt den 7. bald haben. Das sind die politischen Folgen eines kulturellen Desasters und ökonomischen Desasters auch. Das Tragische daran ist, dass das nie wirklich so ein unwiderstehliches Volksbegehren war. Das war vom Anfang an, wie wir auch heute sehen im Internet, so mit Leuten wie Thiel und Musk, das war seit den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von einer kleinen Gruppe sehr reicher Männer ganz buchstäblich jahrzehntelang betrieben. Mhm. Also, und das soll als eine Warnung für jede Europäer stehen, dass sie uns nicht von einer Gruppe Männer verleiten lassen sollen, die behaupten, für Gänsefüßchen das Volk zu stehen, die aber eigentlich ganz verschiedene, rein globalisierende Pläne haben.
Lassen Sie uns über die Folgen noch ein bisschen genauer sprechen, Herr Hawes. In Ihrem Buch Die kürzeste Geschichte Englands von 2020, da vertreten Sie die These, dass England seit Jahrhunderten zweigeteilt ist. Hat denn der Brexit diese Spaltung erst deutlich gemacht? Also der reiche, selbstzufriedene Süden und auf der anderen Seite der raue, der ärmere Norden?
Eigentlich gewissermaßen umgekehrt zu sagen. Man hat versucht, diese Spaltung zu überwinden, indem man den englischen, nicht britischen, sondern englischen Nationalismus losgelassen hat, zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Man hat es immer gebändigt, aber Nigel Farage hat das losgelassen und es hat gewissermaßen diese zwei Teile Englands vereint. Die Armen im Norden haben am heftigsten für den Brexit gestimmt. Und die fatale Folge davon ist, dass der englische Nationalismus ist mit dem Fortleben des Vereinigten Königreiches nicht vereinbar. Deswegen hat man es sozusagen gebändigt, weil man weiß, so Winston Churchill zum Beispiel hat gesagt, das wird das ganze Vereinigte Königreich in zwei Teile springen, der englische Nationalismus an sich. Und das ist das Geheimnis vom Brexit. Es ist auch ein Aufstand der Engländer gegen das Vereinigte Königreich, nicht nur gegen Europa. Weil England ein so verkehrtes Land ist, muss man sagen. Ich als Engländer darf das sagen.
Das ist gewissermaßen die politische Analyse. Lassen Sie uns auch ein bisschen über die Kultur sprechen, Herr Hawes. War denn der Brexit auch ein Angriff auf die kulturelle Offenheit des Landes?
Ganz sicherlich, aber auch hat es etwas losgelassen, was auch die Engländer nicht richtig verstehen. Und das ist die ungeheure kulturelle Kluft zwischen der sogenannten metropolitanischen Elite und das sogenannte Volk. In England, es ist ein Beispiel dafür, dass man, wenn man eine Nation aufbauen will und erhalten will, muss man eine nationale Kultur für alle haben. Aber in England haben wir eigentlich zwei ganz verschiedene Kulturen, durch die Sprache bedingt. Ein durchschnittlich gebildeter Deutscher kann auch das verschnörkelste Theaterstück auf Deutsch verstehen. Mhm. Aber ein durchschnittlich gebildeter Engländer kann die kulturelle Sprache nur als Fremdsprache verstehen, weil das ganz verschiedene Wortschätze sind.
Aber das war doch vor dem Brexit schon genauso, oder?
Diese Kluft ist zutage gekommen und ist wahrscheinlich nicht mehr zu überbrücken.
Was hat sich denn für Theater, Musik, Museen ganz praktisch verändert? Gibt es da ein paar Beispiele, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ja, als eine neue Umfrage von der Gesellschaft der Musikanten in England hat bestätigt, dass 42% aller Musikanten daran denken, dass das Geschäft einfach aufzugeben, teilweise weil es ihnen jetzt so schwer geworden ist, in Europa zu arbeiten und Geld zu machen. Also vor dem Brexit hat man, wenn man ein kleiner Band war, hat man alles einfach in den Wahn werfen können und durch ganz Europa frei reisen können. Und Beispiel, wenn man ein großes Orchester war, wie der Londoner Symphony Orchestra, braucht man natürlich viele LKWs, um das alles zu transportieren, was jetzt ein ungeheures Getue ist. Wegen der Brexit-Bürokratie. Und es haben sehr viele Leute es einfach aufgegeben.
Viele Menschen aus dem britischen Kulturbetrieb, die haben ja versucht, andere Staatsbürgerschaften vielleicht sogar anzunehmen. Vorab war ja auch ein Braindrain befürchtet worden. Hat das diesen Braindrain gegeben? Und so, was Sie eben angedeutet haben, ist das eigentlich ja eine Konsequenz. Man versucht, rauszugehen aus dem Land.
Ja, also Sir Elton John selber hat gesagt, dass die neue Generation, Zitat, gekreuzigt wird durch den Brexit. Und wie Sie gesagt haben, zwei von unseren berühmtesten Schriftstellern, also John le Carré, der berühmteste Spion, Autor der Welt wahrscheinlich, und Hilary Mantel, eine von den größten Schriftstellern, haben beide versucht, irische Staatsbürgerschaft zu erlangen, anstatt englisches, weil sie Europäer bleiben wollten. Und ich, ehrlich gesagt, ich denke auch daran.
Wir müssten natürlich auch noch über die Bildung sprechen, die ganze Wissenschaft, Bildungsbetrieb. Großbritannien ist aus dem Erasmus-Programm zum Beispiel ausgestiegen. Austauschprogramme sind sehr viel teurer geworden, weil jede Förderung fehlt. Ist damit auch ein wichtiger Baustein weggebrochen in der deutsch-britischen Beziehung zum Beispiel, was künftige Generationen angeht?
Ja, also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, weil meine Frau eine Uni-Abteilung leitet für moderne Sprache an einer sehr angesehenen englischen Uni. Und sie hat natürlich sehr viel mit dem Auslandsjahr zu tun, weil unsere Studenten nach Deutschland auf ein Jahr und umgekehrt. Und das ist alles fast unmöglich geworden durch den Brexit. Vorher hat sie immer sehr gute Stellen bei deutschen Firmen für ihre Studenten schaffen können. Aber die deutschen Firmen und auch die spanischen und französischen sagen jetzt, ein solches Getue jetzt, dass sie es einfach nicht mitmachen wollen. Ich habe zwei Söhne und sie sind noch wütend darüber, wie ich, dass ihnen sozusagen die Möglichkeit geraubt worden ist, Europäer zu sein. Ich wünsche mich, dass unser neuer Prime Minister endlich was tut. Denn wir wissen alle, dass die meisten Engländer jetzt diese Entscheidung ändern würden. Aber kein Politiker hat den Mut, das aufzugreifen.
Nochmal zurück zu dem Stichwort Nationalismus. Sie sehen im englischen Nationalismus einen wesentlichen Auslöser für den Brexit. Das haben Sie gesagt. Findet sich denn dieser Nationalismus irgendwo auch im Kulturbetrieb oder sind die da immun dagegen?
Fast ein antikultureller Trieb, würde ich sagen. Denn man ist so gegen den sogenannten metropolitanischen Elite unter diesen Leuten, dass man fast alles, was nicht Fußball und Bier, als Elite-Kultur abwertet.
Herr Ross, Keir Starmer, der stand ja für eine zumindest allmähliche Wiederannäherung an die EU. Im Gegensatz dazu Nigel Farage, der Brexit-Initiator, mit seinen ja ganz großen Stimmenerfolgen ganz aktuell. Jetzt nochmal eine spekulative Frage dazu. Wie würde denn ein Referendum, ein Brexit-Referendum heute ausgehen?
Es würde zugunsten der EU ausgehen. Ganz bestimmt. Und das wissen alle, die Brexit-Befürworter. Und deswegen haben sie von Anfang an alle Leute, die eine Neuwahl wollten, als Verräter verschmäht. Und als Volksverräter, ganz buchstäblich Volksverräter verschmäht. Weil sie wissen, dass wenn die Entscheidung noch einmal zu machen wäre, würden die EU-Befürworter gewinnen.
Aber warum hat dann Farage so einen großen Erfolg? Das klingt nach einem Widerspruch.
Ebenso wenig wie es ein Widerspruch ist, dass die AfD groß Erfolg hat, aber nicht an die Macht kommen wird. Also Nigel Farage kriegt wahrscheinlich national 30% der Stimmen. Das heißt nicht, dass er 60% kriegt. Also er kriegt alle Brexit-Leave-Wähler, würden für Nigel Farage wählen. Aber das ist keine Mehrheit.
Insgesamt Ihre Stimmungslage, Horst, jetzt an so einem Jubiläum, will ich nicht sagen, an so einem Tag, sind Sie positiv oder negativ? Sind Sie optimistisch, sind Sie pessimistisch gestimmt?
Ich bin ganz pessimistisch, weil ich glaube, wie ich schon bei Hart und Fair am Fernsehen gesagt habe, vor 3 Jahren oder sowas, dass das Brexit eigentlich die Auslösung für das endgültige Verfall des Vereinigten Königreiches ist.
Vor 10 Jahren haben die britischen Bürgerinnen und Bürger für einen Austritt aus der EU gestimmt. Der Schriftsteller James Horse war das. Ich danke Ihnen, Herr Horse, für das Gespräch und einen guten Abend.
Guten Abend.
Die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien ist entscheidend für die Pressefreiheit im Radio und im Fernsehen. In Deutschland zahlen die Bürgerinnen und Bürger Gebühren für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Es sind keine staatlichen Sender, wir zahlen keine Rundfunksteuern. Auch die Gebühren werden nicht von der Regierung festgelegt. Diese Unabhängigkeit ist manchen Regierungen in Europa ein Dorn im Auge, zum Beispiel der rechtspopulistischen tschechischen Regierung von Ministerpräsident Andrej Babiš. Seine 3-Parteien-Koalition will die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen. Die Sendeanstalten sollen stattdessen ab 2027 direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Doch gegen diese Pläne gibt es nun Proteste. Viele tausend Menschen im ganzen Land fordern die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens. Und auch im Rundfunk gab es einen Warnstreik. Und das klang dann zum Beispiel so aus den Lautsprechern.
Pro vás, ne pro politiky. A teď následuje minuta ticha.
Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
Eine kurze Ansage, ein Zeitzeichen für die Nachrichten und eine tickende Uhr. Das war's. Was sich in diesen Tagen in Tschechien medienpolitisch abspielt, das möchte ich nun mit unserer Korrespondentin Marianne Allweis besprechen. Frau Allweis, einen schönen guten Abend. Hallo.
Hallo aus Prag.
Was haben wir denn da eben gerade gehört?
Das war die sogenannte Minute der Stille, die heute ganz oft im tschechischen Rundfunk gesendet wurde, die auch im tschechischen Fernsehen zu sehen war. Immer wieder unterbrochen durch Erklärungen, dass nämlich die Medien gemacht sind für die Menschen und nicht für die Politiker und dass hier gerade gestreikt wird 24 Stunden lang für die Stabilität und für die Unabhängigkeit von Radio und von Fernsehen.
Das also die Proteste innerhalb der Medien, innerhalb von Rundfunk und Fernsehen. Welche Proteste gab es denn insgesamt? Wie sahen die aus?
Es waren fast alle Programme betroffen, mit Ausnahme der Kinderprogramme und natürlich der Übertragung der Fußball-WM. Es waren heute vor allem vor dem Rundfunkgebäude am Rande des historischen Zentrums von Prag mehr als 1000 Beschäftigte bei dem Warnstreik dabei. Viele andere unterstützen ihn, müssen aber weiter arbeiten. Es hat sich eine Menschenkette gebildet rund um das Haus des Rundfunks. Die Journalistinnen und Journalisten, die wollten symbolisch den Rundfunk vor Eingriffen durch die rechtspopulistische Regierung schützen. Und auch vor dem Fernsehgebäude etwas weiter außerhalb im Süden von Prag, da standen hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Regionalstudios von Radio und Fernsehen haben sich heute beteiligt. Da sind die Sorgen vor Sparmaßnahmen besonders groß. Und schon gestern, da hatte eine NGO zu einem Solidaritätsmarsch vor das Fernsehen aufgerufen. Da haben sich trotz der Sommerhitze mehrere tausende Tschechinnen und Tschechen beteiligt. Und das nicht zum ersten Mal, denn die Organisation Millionen Momente für die Demokratie, die hat seit dem Winter immer wieder Proteste gegen die Regierung von Andrej Babiš organisiert und seitdem auch mehrere Aktionen gezielt für die Medien ins Leben gerufen.
Welches Ansehen hat denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bevölkerung in Tschechien?
Vor allem das Radio ist wirklich eine Ikone. Das ist der zweitälteste Sender in Europa, gleich nach der britischen BBC. Da ist man besonders stolz drauf. Und das Rundfunkgebäude war immer wieder Schauplatz von nationalen Widerstandsaktionen. 1945 im Mai, da wurde vom Radio aus zum Aufstand gegen die NS-Besatzer aufgerufen. 1968, da haben die Journalistinnen und Journalisten die sowjetischen Panzer auf sie zurollen sehen, haben trotzdem weiter als letzte unabhängig gesendet. 1989, während der samtenden Revolution, da hat sich zum letzten Mal eine Menschenkette um das Rundfunkgebäude gebildet. Als die Medien nach Jahrzehnten der sozialistischen Kontrolle endlich wieder unabhängig werden konnten. Die Medien sonst in Tschechien sind oft in der Hand von einflussreichen Oligarchen mit wirtschaftspolitischen Interessen. Auch Premier Babiš hatte lange einen großen Medienverlag, bevor er ihn verkaufen musste, weil die Regeln zu Interessenkonflikten dann verschärft wurden. Also Rundfunk und auch das Fernsehen sind wirklich große Player in Tschechien. In Umfragen genießen die immer das größte Vertrauen aller Medien, haben wirklich eine hohe Reichweite.
Wie scharf ist denn der Ton in dieser Auseinandersetzung? Wie redet denn Andrej Babiš mit den Journalistinnen und Journalisten?
Andrej Babiš, sind kritische Medien schon immer ein Dorn im Auge, würde ich sagen. Aber zuletzt hat sich der Ton doch wirklich nochmal verschärft. Und Babiš hat einzelne Journalistinnen und Journalisten persönlich mit Namen gezielt wegen ihrer Recherchen angegriffen. Der Populist selber ist lieber auf Facebook unterwegs, ohne Fragen beantworten zu müssen. Niemand brauche die öffentlich-rechtlichen Medien, hat der schwerreiche Ex-Unternehmer heute nochmal wiederholt. Er habe seinen Wählern versprochen, die Gebühren abzuschaffen. Deshalb mache er diese Reform nicht, um Einfluss zu nehmen. Das glaubt ihm hier aber kaum jemand von seinen Kritikern. Laut Reporter ohne Grenzen haben die Verbalattacken tschechischer Regierungspolitiker dieser rechtspopulistischen Koalition auf Medien stark zugenommen. Babiš schimpft vor allem auf solche Medien, die seinen Interessenkonflikt als Premier und Ex-Unternehmer beleuchten. Da geht es um millionenschwere EU-Fördergelder, Subventionen auch gezahlt vom deutschen Steuerzahler, die er gerne wieder zurückbekommen möchte, ganz aktuell. Ein Kulturkampf um die Medien, der lenkt von diesen großen anderen Themen ab. Und die Sorge ist wirklich groß, dass die Politik über diese kurzfristige Ad-hoc-Finanzierung dann in Zukunft nicht mehr durch Gebühren, die eigentlich gut funktionieren, sondern direkt aus dem Staatshaushalt und ohne Garantien für Stabilität, ohne Garantien für Staatsferne, dass die wirklich reinregieren in die Medien, in Radio und in Fernsehen. Da hat man hier in Tschechien sehr aufmerksam verfolgt, was früher in Ungarn passiert ist, was in Polen passiert ist, was immer noch passiert im Nachbarland in der Slowakei. Und das war heute deutlich zu hören.
Vážení mocní, bez rozdílu politických stran, vstup z Balbínovy ulice už není volný. Český rozhlas vám totiž nikdy nedáme.
Das war Jan Kovářík, der gesagt hat, Machthaber aller Parteien, der Zutritt zum Rundfunk ist euch nicht mehr möglich. Der tschechische Rundfunk, den werden wir euch nämlich niemals hergeben.
Welche Funktion hat dieser Jan Kovářík? Können Sie das noch ein bisschen erklären, auch welche Bedeutung er hat?
Jan Kovářík hat heute den Streik, den Warnstreik vor dem Rundfunk angeführt. Er ist eins der Gesichter, vor allem eine der Stimmen des Widerstands, kann man vielleicht sagen, moderiert eigentlich im zweiten Radioprogramm Twojka. Das ist eher die Wohlfühlwelle für Ältere, aber auch die ist beteiligt. Und zwar wird das Ganze, dieser ganze Streik organisiert von einer Initiative von Medienschaffenden Verzhejno Pravnje. Die gibt es seit Februar. Unterstützt wird sie von den Rundfunkgewerkschaften, auch von den Journalistenverbänden im In-, im Ausland. Heute auch wieder von bekannten Schauspielern, Spielern, Musikerinnen, viele andere Künstler waren dabei. Auch die Kirchen haben sich solidarisch mit dem Rundfunk erklärt. Die wollen alle keinen Staatsfunk, sagen sie, haben sie heute immer wiederholt, sondern faire, freie, unabhängige Medien.
Jetzt sollten wir natürlich auch übers Geld reden, über die Finanzierung, Frau Allweis. 8,50 Euro bezahlen die tschechischen Haushalte pro Monat an Rundfunkgebühr. Wie viel ist das denn, wenn man mal berücksichtigt, was so ein durchschnittliches Einkommen in Tschechien ausmacht?
Das ist aktuell ein Mittagessen in Prag, würde ich sagen. Und der tschechische Rundfunk, der galt hier wirklich lange, bis vor einem Jahr, als chronisch unterfinanziert. Da hat die liberal-konservative Vorgängerregierung zum ersten Mal seit fast 20 Jahren die Gebühren ganz leicht erhöht um eine Tasse Tee. So hat es eine Protestunterstützerin heute bemerkt. Das war jetzt ein Schock, als dann Babiš vor einer Woche angekündigt hat, dass die Medien ab Januar schon nach ihrem Willen mindestens 15, vielleicht 20% ad hoc einsparen müssen. Also das würde sie wieder auf dieses Niveau von vor etwa 20 Jahren zurückwerfen. Natürlich sind die Einkommen in Tschechien niedriger als in Deutschland, aber viel ist diese Gebühr wirklich nicht. Und die Alternative, also die Finanzierung aus Steuern, die müssten ja dann auch alle tragen. Dieses Argument hat eine Unterstützerin heute auch genauso weggewischt. Hanna war da mit ihrem Sohn beim Rundfunkgebäude, um zu zeigen, dass alt und jung die Streikenden supporten. Die Gebühren sind so niedrig, dass sie wirklich niemanden belasten. Wir befürchten daher, dass die Regierung vor allem die Kontrolle erlangen will. Wir sind Bürger und würden die Gebühren gerne weiterzahlen.
Die Demonstrantin Hanna aus Prag, eine von vielen tausend Menschen, die in Tschechien gegen die Pläne der rechtspopulistischen Regierung protestieren, weil sie die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien gefährdet sehen. Aus Prag war das Marianne Allweis. Sir John Eliot Gardiner. Er ist zweifellos ein außerordentlicher Musiker, der mit seinen Ensembles in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Impulse zur Rezeptionsgeschichte gegeben hat, mit seiner historisch orientierten Aufführungspraxis, die er weit in die Romantik ausgedehnt hat. Vor 3 Jahren hat Gardiner für negative Schlagzeilen gesorgt, als er nämlich einen Sänger geohrfeigt hatte. Der war auf der falschen Seite von der Bühne abgegangen. Und jetzt, beim Bachfest in Leipzig, hat Gardiner versucht, einer Mitarbeiterin des Bachfestes eine Urkunde, die ihm überreicht wurde, in den Ausschnitt zu stecken. Die Empörung ist groß. Die Mitarbeiterin hat Strafanzeige gestellt. Der Sprecher des Dirigenten sagte, dies sei Gardiner, Zitat, in einem Moment aufrichtiger Verwirrung geschehen. Was bedeutet das? War der aufrichtig verwirrte Gardiner unzurechnungsfähig? Was bedeutet das für künftige Auftritte? Gedanken von Maya Elmenreich.
Es tut mir in der Seele weh, was da am vergangenen Dienstag in Leipzig passiert ist. In erster Linie für die Mitarbeiterin des Bachfestes. Sie will ihrer Arbeit nachgehen, dem Dirigenten John Elliott Gardiner im Namen des Veranstalters die Ehre erweisen, erntet aber keinen Dank, sondern das Gegenteil. Der große Musiker wird zum Angreifer. Sicherlich eine Belastung, die erst einmal verarbeitet werden muss. Das Bachfest hat psychologische Hilfe angeboten, wie es sich gehört in solch einem unerhörten und unentschuldbaren Fall. Es tut mir in der Seele weh, was da am vergangenen Dienstag in Leipzig passiert ist. Ja, auch für John Elliott Gardiner. Der bringt sich am Ende einer langen und verdienstvollen Karriere um seinen Ruf. Was ihn die Kontrolle verlieren und handgreiflich werden lässt, wenn auf oder hinter der Bühne etwas nicht so läuft, wie er es erwartet hat, da rattert mein Fernhirn sofort los und spuckt Vermutungen und Fragen aus. Woher kommt die offensichtliche Überforderung? Alter, Krankheit? Hat denn die professionelle Hilfe, die sich Gardiner vor 3 Jahren holen wollte, nichts gebracht? Sein Führungsstil wird ja seit langem kritisiert. Stopp. Mein Fernhirn, so fleißig es ist, es lenkt nur ab. Denn es tut mir in der Seele weh, was da am vergangenen Dienstag in Leipzig passiert ist. Auch für mich und all die anderen, die John Elliott Gardiner seit langem, ach, schon immer verehren für seinen Beitrag zur Musikgeschichte. Das mag pathetisch klingen, aber so ist es. Denn in Verehrung und Bewunderung mischt sich Dankbarkeit für die Lebensleistung eines Musikers, dessen Interpretationen mir immer wieder Leitsterne waren. Fürs eigene Musizieren, vor allem aber als Referenz für das Urteil über andere Interpretationen. Wie klingt es bei Gardiner? Das war nicht eine Möglichkeit unter mehreren, sondern für mich auf die, bei der ich am Ende gelandet und geblieben bin. Das dokumentieren sowohl mein CD-Regal als auch die Sternchen in meinem Account eines Streamingdienstes. Ob nun musikhistorischer Leitstern oder Sternchen für die Lieblingsinterpretation, waren sie es? Oder sind sie es und bleiben es? Wie also umgehen mit einem, der gefallen ist? Und wie umgehen mit dem, was bleibt von einem, der gefallen ist? Nicht mehr kaufen, nicht mehr zeigen, nicht mehr gucken, nicht mehr applaudieren. Wie schnell weiß ich doch, was zu tun ist, wenn mich die Kunst nicht so sehr berührt wie bei Gardiner? Vor allem, wie schnell weiß ich, was andere tun sollen? Und damit bin ich nicht allein. Aber jetzt lösche ich die Streaming-Sternchen und bringe die CDs zur Entsorgung? Tue so, als hätte es die musikalische Instanz nie gegeben? Es ist ein Dilemma, über das schon viel moralisiert und philosophiert wurde. Zu Recht. Mein Hirn bleibt in Aktion und sucht nach Kompromissen. Gardiner vielleicht nicht mehr zur Ergötzung hören, sondern nur, wenn musikjournalistisch oder musikwissenschaftlich vonnöten? Wäre das eine Lösung? Ich glaube nicht. Wie gesagt, es tut mir in der Seele weh, was da am Dienstag in Leipzig passiert ist. Und ich sage es ganz ehrlich, was ich daraus für Schlüsse ziehen werde, ich weiß es einfach nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Mitglieder der Jury der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig stehen fest. Neben der Wettbewerbspräsidentin, der US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, sind 4 Filmschaffende, ein Komponist und ein Filmwissenschaftler dabei. Das berichtet das Branchenmagazin Variety. Der Hongkonger Filmemacher Johnny To saß bereits 2008 in derselben Jury. Die tunesische Regisseurin Kauterban Hanjar gewann den Silbernen Löwen in Venedig im vergangenen Jahr. Die afghanische Filmemacherin Shahbanu Sadat eröffnete die diesjährige Berlinale. Der britische Komponist Daniel Bloomberg gewann einen Oscar für die Filmmusik zu Der Brutalist. Die 83. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig findet vom 2. bis 12. September statt. Operntenor Jonas Kaufmann und Filmmusikkomponist Hans Zimmer gehören zu den diesjährigen Preisträgern des Opus Klassik. Das teilte die Gesellschaft zur Förderung der klassischen Musik mit. Kaufmann erhält die Auszeichnung für das Album Doppelgänger als audiovisuelle Musikproduktion des Jahres. In der Kategorie Filmmusik Score des Jahres gewinnt der zweifache Oscar-Preisträger Hans Zimmer gemeinsam mit Komponist Alexei Igudesman für die Musik zur ARD-Serie ihr Schwarzes Gold. Bariton André Schoen und Mezzosopranistin Anna Lucia Richter werden als Sänger und Sängerin des Jahres geehrt. Der Opus Klassik ist der Nachfolger des Echo Klassik und gilt als führender Klassikpreis in Deutschland. Überreicht wird er in verschiedenen Kategorien bei einem Galakonzert im Oktober in Berlin. Eine mehr als 1000 Jahre alte prähispanische Geoglyphe, ein riesiges Bodenbild, ist im Norden Perus vollständig zerstört worden. Die als Dreifachspirale bezeichnete Figur war über 20 Meter lang und 6 Meter breit. Sie befand sich etwa 560 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima im archäologischen Gebiet Quebrada Santo Domingo. Dort sind Spuren menschlicher Besiedlung aus einem Zeitraum von etwa 11.000 Jahren bis ins 15. Jahrhundert erhalten. Das Kultusministerium vermutet, dass es sich bei der Zerstörung um eine Vergeltungsaktion handelt. Wenige Tage zuvor hatte die Polizei zum Schutz und zur Wiederherstellung des kulturellen Erbes illegale Bauten in der Nähe der archäologischen Stätte beseitigen lassen. Der US-amerikanische Musikproduzent Clive Davis ist im Alter von 94 Jahren in New York gestorben. Davis hat als Produzent den Sound der Popmusik über Jahrzehnte geprägt. Er entdeckte die Soul-Sängerinnen Aretha Franklin und Whitney Houston, aber auch die Rock-Ikone Janis Joplin. Auch Bands wie Santana, Pink Floyd und Aerosmith verhalf Davis zu Weltruhm. Später zeichnete er sich verantwortlich für den Erfolg von Alicia Keys und Pink. Der Produzent arbeitete zuerst bei Columbia Records, bis er später sein eigenes Label Arista Records gründete. 2000 wurde Davis in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
West-Berlin, das war ein wirklich sonderbares Gebilde, eine Stadt als Insel. Auf bis zu 700 geheime Lager verteilt. Über West-Berlin gab es während des Kalten Krieges eine Senatsreserve. 90.000 Tonnen unter anderem Lebensmittel, Medikamente, Dinge des täglichen Bedarfs, um die Berlinerinnen und Berliner im Falle einer erneuten Blockade mit dem Nötigsten versorgen zu können. Oder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gab es günstige Wohnungen, um den Standort Berlin auch für Bundesdeutsche attraktiv zu machen. Oder wer in Berlin lebte, musste nicht zur Bundeswehr. Mit einer weiteren Besonderheit wollen wir uns jetzt näher beschäftigen, mit der sozialen Künstlerförderung Berlin. Sie wurde in den 50er Jahren als eine Art Notstandsprogramm zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern gegründet. 2004 lief das Programm aus. Die Ergebnisse dieser Förderung lagern in einem Depot im Berliner Stadtteil Mariendorf, rund 15.000 Werke von mehr als 2.000 Künstlerinnen und Künstlern. Am kommenden Samstag heißt es dort Open House. Man kann sich die Bestände erstmals ansehen. Was da genau archiviert ist, wie die Werke gesammelt, sortiert und ausgestellt sind, darüber werde ich nun mit Julia Rust von Krosigk sprechen. Sie ist die Projektleiterin Stiftung Archiv der sozialen Künstlerförderung Berlins und jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend, Frau Rust von Krosigk.
Schönen guten Abend, Herr Röke.
Beschreiben Sie doch dieses Projekt der sozialen Künstlerförderung in Berlin. Aus welchem Impuls heraus ist denn diese Förderung damals entstanden?
Ja, der Impuls war, wie Sie ja schon eingangs beschrieben haben, es wurden viele unterschiedliche Bereiche in der Stadt gefördert und subventioniert. Was war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 50er Jahre? Die Arbeitslosenzahlen waren immer noch sehr hoch. Die unterschiedlichen Branchen wurden subventioniert durch unterschiedlichste Programme des Wirtschaftssenats. Auch die freien Berufe litten immer noch unter der desolaten Wirtschaft in West-Berlin und Gesamt-Berlin.
Also ist diese Idee entstanden, Künstler zu fördern? Gab es da irgendwelche Vorgaben, inhaltliche Vorgaben?
Erstmal kam der Impuls von den freien Künstlerinnen und Künstlern und den freien Berufen, dass auch diese freien Berufe eine Förderung brauchen. Und somit wurde dann die soziale Künstlerförderung damals Notstandsprogramm ins Leben gerufen unter dem damaligen Bürgermeister Ernst Reuter. Die Vorgabe war, dass der Aufbau der Stadt dokumentiert werden sollte, durch die Augen von Künstlerinnen und Künstlern. Aus diesem Grund finden wir in dem heutigen Bestand vielzählige Darstellungen vom Aufbau der Stadt, von sozialen Situationen, von Umbauten. Es gibt Darstellungen von Gebäuden, die es so längst schon wieder nicht mehr gibt. Also eine Stadt im Wandel wurde über 50 Jahre hinweg dokumentiert.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Da gab es also Künstlerinnen und Künstler, die sich beworben haben und eine Jury, die das dann entschieden hat, wer genommen wird, wer nicht?
Die Förderung hat sich im Laufe der Jahrzehnte schon sehr verändert. Das Besondere ist ja, dass es anfänglich in den 50er Jahren gestartet wurde und ursprünglich gar nicht als langfristige Fördermaßnahme geplant war, sondern auch ein kurzer Impuls, um den Kunstmarkt der Stadt wieder zu aktivieren. Es dauerte dann einige Jahrzehnte länger und somit haben wir dann eben über diese 50 Jahre hinweg einen wunderbaren Bestand, der auch die Kunstszene und die Kulturszene der Stadt widerspiegelt.
Also da sind über die Jahre hin sehr, sehr viele Kunstwerke entstanden. Wo waren denn diese Kunstwerke zu sehen, bevor sie irgendwann im Depot gelandet sind?
Der Ablauf der Förderung lief so. Es wurde von Beginn an eine Fachjury eingesetzt. Da waren Künstlerinnen und Künstler von den Verbänden geschickt. Ein Beispiel für eine bekannte Künstlerin, die in den Anfangsjahren gefördert wurde und dann in der Jury war, einige Jahre, ist Hannah Höch. An ihrer Position kann man ablesen. Es waren eben, einige Künstler brauchten eben einen Impuls, um dann auch wieder erfolgreich eigenständig arbeiten zu können. Also diese waren dann in der Jury, neben Museumsleuten und anderen Fachleuten, aber auch Personen vom Senat. Und nach einem positiven Juryentscheid wurden dann Werkverträge mit den Künstlerinnen und Künstlern vereinbart und im Austausch gegen einen bestimmten Betrag wurden dann eben Kunstwerke geliefert. Diese Kunstwerke waren aber nicht dafür gedacht, einen musealen Bestand, sondern sie waren von vornherein dafür gedacht, sie in öffentlichen Gebäuden zu zeigen.
Also in den 50er Jahren wurde vor allem Kunst gefördert, die den Aufbau der Stadt nach dem Krieg dokumentiert. Das hatten Sie beschrieben, Frau Rust von Krosigk. Welche Themen kamen denn später dazu? Ich meine, in den 80er, 90er Jahren gab es ja ganz andere Probleme als den Aufbau der Stadt.
In den anfänglichen Förderjahren wurde ja auch unter anderem der Aufbau der Stadt dokumentiert, weil das Teil der Vergabepolitik war. Also es gab ja das Aufbau-Berlin-Programm, die ganze Stadt wurde aufgebaut. Und dieses Programm war eben ein kleiner Baustein dieses Aufbauprogramms und musste dann eben auch entsprechend der Aufbau der Stadt dargestellt werden. Wobei auch von Beginn an abstrakte Arbeiten und Künstlerinnen und Künstler gefördert wurden. Das löste, also diese klare Vorgabe, dass Motive vorgegeben wurden, die fiel dann in den 60er Jahren auch weg.
Die soziale Kunstförderung hat mehr als 30.000 Arbeiten gefördert. Etwa 15.000 liegen, ich hatte das gesagt, bei Ihnen im Depot. Was ist denn mit den restlichen Werken geschehen?
Berlin hat Kunst angekauft, um vor allem die Künstlerinnen und Künstler wirtschaftlich zu unterstützen und eigentlich eher unbeabsichtigt dadurch ein einzigartiges kulturelles Gedächtnis erschaffen. Diesen Bestand, der liegt jetzt hier nun vor uns und wir schauen uns jetzt erst einmal an, was eigentlich im Depot vor Ort zu finden ist. Das sind neben großformatigen Metallskulpturen und Plastiken sind Gemälde, Fotografien und viel Papierarbeiten zu finden. Der Fokus liegt auf diesen Arbeiten und der Erfassung und Erschließung. Das ist jetzt auch mit dem Open House feiern wir diesen ersten Meilenstein, nämlich die Erfassung aller Kunstwerke, die vor Ort im Archiv oder im Depot zu finden sind.
Das bedeutet, die wurden gesammelt, ohne sie wirklich zu erfassen. Also sie stehen jetzt vor einer ganz großen Menge an Kunstwerken und müssen sich überhaupt erstmal einen Überblick verschaffen, was da alles da ist.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, das sind ja 1400 Quadratmeter, das ist ein großes Depot. Da sind viele Regale voll mit Gemälden und Objekten und Fotografien und Planschränke voll mit Papierarbeiten. Es ist alles dokumentiert, was angekauft wurde in Inventarbüchern. Und diese Inventarbücher haben wir auch schon digitalisieren lassen und schulen gerade eine künstliche Intelligenz, damit diese sämtliche Namen und Kunstwerke einmal uns digital zur Verfügung stellt. Danach wissen wir ganz genau, wie viele Kunstwerke tatsächlich angekauft wurden und welche Künstler und Künstlerinnen gefördert wurden über die 50 Jahre.
Nochmal ganz kurz zu Open House am kommenden Samstag. Ja. Frau Rust von Krosigk, der Besuch ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich. Warum das? Das ist ja nicht, wie soll ich sagen, nicht besonders attraktiv. Man kann da nicht einfach hingehen. Ich kann da nicht einfach hingehen und sagen, ach, jetzt habe ich Lust, jetzt gehe ich da hin und schaue mir das an.
Ja, es ist ganz einfach. Über die Stadtmuseum/Open House kann man sich anmelden. Da ist eine Anmeldemaske. Und das ist leider notwendig, weil das eben einmal auf einem privaten Gelände sich befindet, das Depot. Und aus Sicherheitsgründen und Versicherungsgründen ist es eben notwendig, dass wir einmal die Namen der Personen, die uns besuchen möchten, kennen.
Open House in der Stiftung Archiv der Sozialen Künstlerförderung Berlins in Berlin-Mariendorf am kommenden Samstag. Julia Rust von Krosigk war das, die Projektleiterin Stiftung Archiv der Sozialen Künstlerförderung Berlins. Frau Rust von Krosigk, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ob es uns gefällt oder nicht, nahezu täglich hören oder lesen wir Meldungen darüber, wie sich die KI in allen Lebensbereichen ausbreitet, zu Hause oder im Büro, in der Fabrik oder in den Behörden. Wer auch nur ein bisschen kritisch denkt und empathisch agiert, wird ein zunehmend mulmiges Gefühl entwickeln. Bekommen wir die KI reguliert? Wird sie ein Eigenleben führen? Nachher werden wir noch mehr darüber hören in der Kulturpresseschau. Jetzt wollen wir ein Museum kennenlernen, das gerade in Los Angeles eröffnet wurde und ausschließlich Kunst zeigt, das von künstlicher Intelligenz geschaffen wurde. Dataland heißt dieses private Museum, das unter anderem von dem Medienkünstler Refik Anadol entwickelt wurde. Die erste Ausstellung ist inspiriert vom brasilianischen Amazonas. Kerstin Zilm hat sich auf dieses, Achtung, omnisensorische Erlebnis eingelassen.
You become part of the dream. Your presence shapes the world you're about to step into.
Eine KI-Stimme begrüßt uns im fensterlosen sogenannten Discovery Portal. Schwarze Wände, vertikale Bildschirme, flackernde Daten und Bilder. Schubladen, die sich über einen Code auf den Eintrittskarten öffnen. Darin Wearables, ein Armband und eine Art Kragen zum um die Schultern legen.
You are currently standing in the first. The Discovery Portal.
Während wir diese anlegen, beschreibt die KI-Stimme, was uns erwartet, in 5 Kapitel aufgeteilt. Sie verspricht uns ein Erlebnis, das es nie zuvor gab und nie wieder geben wird.
What happens next has never happened before. And when you leave, it never will again.
Über eine Rolltreppe tauchen wir ein in die erste Galerie. Eine 3 Stockwerke hohe Welt von 360-Grad-Projektionen. Blumen, Bäume, Farbströme und Datendiagramme. Alles ist im Fluss, explodiert und wabert. Aus den umgelegten Kragen strömen süßliche Düfte. Aus über 200 Lautsprechern klingen symphonische Töne und Vogelzwitscher. Die Armbänder registrieren unseren Herzschlag, unsere Körpertemperatur, Veränderungen auf unserer Haut. Die Daten werden direkt in die Programmierung der Projektionen eingespeist, genauso wie aktuelle Daten aus Brasilien, erklärt Dataland-Kreator Refik Anadol. Er führt unsere Gruppe durch die Ausstellung.
Wir werden in Echtzeit mit dem Regenwald interagieren. Unsere Emotionen werden Teil der Geschichte. Es ist eine sehr persönliche Reise, denn wo immer wir uns bewegen, was wir näher erkunden, beeinflusst die Klanglandschaft, den Duft, die Bilder sowie die Raumtemperatur. Die wird gerade live aus dem Amazonas zu uns übertragen. Es ist ein wirklich omnisensorisches Erlebnis.
Wir stehen staunend, viele mit gezückten Handys, überwältigt von den unendlichen Variationen Instagram-tauglicher Momente, umgeben von einem Regen an pulsierenden Eindrücken aus hunderten Millionen von Pixeln, die über die Wände gleiten. Für manche wird das zu viel, gibt Refik Anadol zu.
Wenn jemandem schlecht wird, sagt uns Bescheid. Das hier ist ehrlich gesagt eine Grenzerfahrung. Und es ist ja auch das Ziel des Museums, die Grenzen von KI als Kunstmedium zu entdecken und neue Formen des Geschichtenerzählens voranzutreiben.
Anadols KI-Arbeiten sind in Museen weltweit allgegenwärtig und umstritten. Besonders sein erster großer Museumsauftrag für die Lobby des Museums of Modern Art in New York vor 4 Jahren, Unsupervised, eine 3D-Animation brodelnder Formen auf einer LED-Wand, entwickelt aus Daten der MoMA-Sammlung. Kritiker taten das Werk ab als glorifizierter Bildschirmschoner und Techno-Lavalampe. Andere nannten es ein frühes Meisterwerk der KI-generierten Kunst. Für Dataland haben Anna Doll und Efson Erkelic ihr KI-System mit Daten aus Archiven renommierter Kulturinstitutionen und mit Aufnahmen aus Regenwäldern gefüttert. Fürs Aufbereiten der Daten benutzen sie einen Server, der zu 87% aus erneuerbarer Energie gespeist wird. Ein Museumsbesuch verbrauche so viel Strom wie das Laden eines Smartphones, sagt Refik Anadol. Das Ziel der Ausstellung sei es, eine Botschaft zu verbreiten, die er, träumend im Regenwald, von einem gläsernen Kolibri bekam.
Eine Botschaft, sich besser um die Natur zu kümmern, ihr genauer zuhören und sie besser zu verstehen. Seit ich im Regenwald diesen Traum hatte, kann ich ihn nicht vergessen. Unsere Besucher verwandeln sich im wahrsten Sinne des Wortes in diesen Vogel.
Das soll im Infinity Room passieren, einem verspiegelten Raum, in dem ein 8-minütiger Film kontinuierlich läuft. Brillante Farben von Flora, Fauna, Wasserfällen und Flüssen umgeben uns. Die Wände scheinen sich zu verbiegen, der Boden zu schmelzen. Aus dem Kragen steigen wieder süße Düfte auf. Am Ende ruft ein Vogel nach seiner Partnerin, vergeblich. Es ist die Originalaufnahme des letzten Rufes einer inzwischen ausgestorbenen Art. Traurig, sagt eine Frau neben mir, und dass sie nicht den Vogel meint, sondern wie wir alle im Raum nebeneinander stehen, unsere Handys auf die Spiegel gerichtet. Ein Mann ruft dagegen begeistert, nochmal. Ich habe Kopfschmerzen. Meine Sinne sind überflutet. Trotzdem lässt mich das alles merkwürdig kalt und ich bin froh, aus den fensterlosen Räumen raus ins Sonnenlicht zu gehen.
Aus Los Angeles Kerstin Zilm. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Florian Werner.
Schatz, ich kann dich einfach nicht mehr verstehen. So werden etliche Menschen, die sich doch gerade noch so wunderbar mit ChatGPT unterhalten haben, bald ihrem Chatbot zuflüstern. Zumindest, wenn wir dem Informatiker Robert West glauben wollen. Wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern, haben wir vielleicht irgendwann keine Chance mehr, KI zu verstehen, warnt er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Grund hierfür sei, dass künstliche Intelligenz immer häufiger dazu eingesetzt werde, die nächste Generation von KI zu entwickeln. Das geht offensichtlich zulasten des Verstehens. Außerdem interagiere sie zunehmend mit anderen KI-Agenten. Und zwar auf eine Weise, die für Menschen zunehmend schwer nachzuvollziehen sei. Wenn Agenten interagieren und sich optimieren, dann verändern sie sich, erklärt West. Daraus kann sich eine eigene Sprache oder Denkweise entwickeln. Genauso wie es in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Jemand, der vor 1000 Jahren gelebt hat, könnte uns heute nicht mehr verstehen. KI nutzt Sprache. Darum ist davon auszugehen, dass bei ihr ähnliche Prozesse stattfinden werden. Nur eben viel schneller. Und da kann sie sich unserem Verständnis entziehen. Wir werden vielleicht nicht mehr verstehen können, was die KIs miteinander besprechen. In der Taz wiederum macht man sich Gedanken, wie dem zunehmenden Einsatz von KI im Printjournalismus produktiv zu begegnen sei. Mit frei zugänglichen Statistikprogrammen und nichts anderes in Sprachmodelle kann heute jeder Leitartikel oder Berichte verfassen, ohne jemals eine Universität oder Journalistenschule besucht zu haben. Das schmerzt die schreibende Zunft, keine Frage, heißt es dort. Die Taz schlägt darum vor, bestimmte journalistische Bereiche wie Meldungen, Datenanalyse, Faktenschotter, Pro- und Kontra-Diskurssimulationen der künstlichen Intelligenz zu überlassen und sich ganz auf die menschlichen Kernkompetenzen zu besinnen. Was die Maschine nicht kann, ist es, eigene Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln, Stimmungen einzufangen, Eindrücke wahrzunehmen. Eine KI kann keinen Lokalaugenschein vornehmen. Sie kann nicht aufschreiben, wie sich eine Kindheit in Armut anfühlt. ChatGPT ist ein Rich Kid. Die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, ist der Unique Selling Point des Journalismus. Der Beitrag ist namentlich nicht gekennzeichnet. Er wird doch nicht von einer KI verfasst worden sein. Unzweifelhaft aus der Feder von Claudia Reinhardt stammt hingegen eine Buchrezension im Berliner Tagesspiegel. Sie widmet sich dem Roman Yesteryear von Carol Claire Burke, der nun auch in Deutschland auf Platz 1 der Bestsellerliste steht. »Warum wollen alle dieses Buch lesen?«, fragt die Rezensentin erstaunt. Schließlich handelt der Roman von einer sogenannten Trad-Wife-Influencerin. Einer bekennenden Hausfrau aus der US-amerikanischen Provinz also, die viele Kinder hat, viel Sauerteigbrot backt, viel darüber in ihren Social-Media-Feeds berichtet. Und über dieses Phänomen sei auch in den seriösen Medien schon viel geschrieben worden. Das große Problem dieses Romans ist, dass Burke in der Betrachtung ihrer Protagonistin für Komplexität keinen Raum lässt, kritisiert Reinhardt. Als abgeschwächte Hausfrauenversion eines American Psycho beschimpft sie ihre Kinder in Gedanken als Arschlöcher und Bitches. Ihr Leben ist von Verachtung geprägt, besonders für ihre Follower und nicht nur diejenigen, die es lieben, sie zu hassen. Letztere gibt es in der Tradwife-Welt zuhauf. Der Hate-Follow ist ein etabliertes Konzept. Yesteryear sei entsprechend eine Art Hate-Read, ein Buch also, das man liest, um dessen Protagonistin zu hassen. Und, so Claudia Reinhardt, dass ein solcher zum internationalen Bestseller avanciert, darf durchaus zu denken geben.
Der Blick in die Feuilletons von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.